Ich habe heute Morgen dieser Predigt, die ich mit euch teilen möchte, mal den Titel gegeben, Ehre, wem Ehre gebührt. Und es soll heute Morgen auch um Ehre Gottes gehen. Und zwar möchte ich mit euch eintauchen in eine Begebenheit aus dem Alten Testament. Es gibt eine ganze Menge Biografien und Personen im Alten Testament, die mich immer wieder neu faszinieren, wenn ich von ihnen lese und wenn ich mich so mit deren Leben beschäftige. Und das Alte Testament ist ja nun mal ein besonderes Umfeld, wie Gott sich dort eben auch mitteilt und wie Gott sich selbst auch darstellt. Und im Alten Testament, also im Alten Bund, war es so, dass Gott sich seinem Volk mitteilte durch einige Leute, die er mit seinem Heiligen Geist erfüllt hat. Und das waren Könige, Priester und Propheten, die Gott also dort benutzt hat, um sich und seinen Willen mitzuteilen. Und ich möchte heute Morgen in eine Situation mit euch eintauchen, wo es um einen Propheten geht, der mich persönlich sehr fasziniert. Und zwar ist das der Prophet Elisa. Elisa, ich werde jetzt nicht so viel über seine Biografie erzählen, weil sonst bin ich schon den ersten Schritt zu lang. Aber er ist ein Mann, den Gott wunderbar gebraucht hat in allen möglichen Situationen. Eine zweite Hauptfigur in der heutigen Geschichte ist ein Mann namens Naaman oder Naaman, je nachdem, welche Übersetzung man gerade nimmt. Und Naaman war ein Heerführer des Königs von Aram. Und es ist über ihn gesagt, dass er ein gewaltiger und tapferer Mann war und dass Gott ihm einfach Gelingen gab bei allem, was er umgesetzt hat. Das ist ja schon mal etwas sehr Außergewöhnliches. Naaman hatte nur ein kleines Problem. Er war aussätzig. Das heißt also, er hatte Hautveränderungen. Wir gehen heute immer davon aus, wenn über Aussatz in der Bibel die Rede ist, dass es also Lepra war oder irgendwie auf jeden Fall eine Hautveränderung, weil medizinisch ganz klar sagen kann man es nicht. Aber Tatsache ist, es war eine unheilbare Krankheit. Und so erfolgreich wie dieser Mann in seinem Leben eben auch gewesen ist, er hatte diesen einen Makel in seinem Leben, mit dem er nicht leben konnte und nicht wollte. Und es begab sich also eine Situation, und hier kommen mal die Kinder ins Spiel. Es begab sich in der Situation, dass es ein israelitisches Mädchen in seinem Haus gab, nämlich als Dienerin seiner Frau. Und dieses Mädchen, die war irgendwann mal gekidnappt worden auf einem der Beutezüge und die lebte also in seinem Haus. Dieses Mädchen hätte eigentlich allen Grund gehabt, sauer zu sein auf die Situation. Nun, wir können darüber jetzt viel spekulieren und viel philosophieren, aber Tatsache ist, dass es diesem Mädchen anscheinend ganz gut gegangen ist. Und sie erzählt einfach davon, ach, wenn doch der Naaman einfach nur mal nach Israel reisen würde, denn dort gibt es einen lebendigen Gott, der heilen kann, dann würde er von seiner Krankheit geheilt werden. Das ist doch mal eine Aussage, oder? Alleine diese Geschichte, alleine dieser Punkt, der fasziniert mich schon hier absolut, denn der Glaube eines Kindes bewirkt mehr als königliche Möglichkeiten. Das Mädchen hat nicht mehr getan, als nur das weitergegeben, was sie selber gesehen, empfunden und über Gott gewusst hat. Und dieses Mädchen verändert eine Geschichte. Leute, manches Mal reicht es, um Geschichte zu verändern, wenn wir als Kinder Gottes, wenn wir sogar als Kinder nicht mehr und nicht weniger tun, als das zu erzählen, was wir vor Gott wissen. Amen. So, wenn das schon alles ist, was du heute aus dieser Predigt mitnimmst, dann ist das schon eine ganze Menge. Ja? Wisst ihr, wir als Gläubige sind dazu aufgerufen, Zeugen von Jesus zu sein. Was macht ein Zeuge vor Gericht? Er gibt das weiter, was er gesehen und gehört hat, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn wir das, was wir in uns tragen, aus unserem Leben mit Jesus, einfach als das weitergeben, was es ist, nämlich das weiterzugeben, was wir gesehen und gehört und erlebt haben, dann verändert das Geschichte. bringt uns gerade auf die Barrikaden, ich weiß. Aber es ist tatsächlich etwas, was unsere Herzen begeistern darf. Weil Jesus immer noch so ist, wie er ist und weil er immer noch treu ist. Und jetzt möchte ich gerne mit euch mal in diese Geschichte einsteigen, nämlich in 2. Könige 5. Und zwar in einem Moment möchte ich das tun, weil diese Geschichte ging jetzt also folgendermaßen weiter. Dieser Naaman ist zu seinem König gegangen und hat gesagt, also Leute, da gibt's eine Situation in Israel, die mein Leben verändern kann. Und er ging zu seinem König und dann hat der König von Aram, dem König von Israel, eine Nachricht geschickt und hat gesagt, also hier kommt jetzt mein Diener Naaman und ich möchte euch bitten, sorgt mal dafür, dass er von seinem Aussatz geheilt wird. Was dabei rausgekommen ist, ist erstmal eine tiefe diplomatische Krise. Aus dem ganz einfachen Grunde, wenn ein König dem anderen schreibt, bitte heile jetzt mal meinen Diener von einer unheilbaren Krankheit, dann muss das eigentlich nur als eine fürchterliche Provokation empfunden werden. Aus dem ganz einfachen Grunde, ein König kann nicht heilen. Das heißt also, dieser König von Israel sieht das als eine Provokation und er sagte, der sucht doch nur Streit mit mir. Und so gibt's eine Staatenkrise aufgrund der Aussage eines Mädchens, was nur ihren Glauben bekundet hat. Und in dieser Situation steht jetzt also der Prophet Elisa zwischen diesen Fronten und sagt, sag mal König, was regst denn du dich auf? Schick den zu mir. Weil wenn es um die Angelegenheiten Gottes geht, dann darfst du einfach das Umleitungsschild aufstellen und darfst den einfach zu mir schicken. So, und jetzt kommt Naaman also angereist, nicht zum König von Israel, sondern zum Propheten Elisa. Hier steigen wir mal ein in den Text, 2. Könige 5, Abvers 9. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte, geh doch an den Jordan und tauch 7-mal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Du kannst es doch erst recht tun. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Und wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte 7-mal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Mich fasziniert diese Begebenheit und vor allen Dingen fasziniert mich auch die Verhaltensweise von dem Elisa. Sag mal, so ein bisschen Höflichkeit hätte so ein Abgesandter eines Königs doch verdient, oder? Der kommt nicht mal selber vor die Tür. Frechheit. Der bleibt in seiner Hütte, schickt den Diener raus und sagt ihm, der soll sich 7-mal untertauchen. Oh Leute, das ist schon echt eine krasse Angelegenheit, oder? Aber das, was Elisa hier macht, ist, dass er Gottes Ehre über alle menschliche Umgangsformen stellt. Er macht hier klar, es geht hier nicht um dich und mich, sondern es geht darum, dass du das tust, was Gott dir sagt. Das ist die Aussage des Elisas, mal über alle menschlichen Formen hinweg. Ich finde es schon wirklich immer noch sehr krass, dass der das so macht. Aber wenn wir doch mal ehrlich sind, jetzt mal unter uns hier, ne? In solchen Situationen, so ein bisschen menschliche Ehre kriegt man ja doch immer gerne mal ab. Und Elisa reagiert hier vollkommen anders und sagt, nee, du, das Ganze hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Denn alles das, was danach kommt, passiert entweder aus Glauben daraus, dass das Wahrheit ist, oder es passiert nicht. Und das ist genau die Handlungsweise, die Elisa diesem Naaman abverlangt. Nämlich, Junge, du kannst gehorsam sein oder du kannst es lassen. Und hier geht es also um unerfüllte Erwartungen und einfachen Gehorsam. Ich finde es so krass und ich kann das so gut nachvollziehen, dass dieser Naaman zornig wird, weil er sagt, er ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er werde oder er würde. Sag mal, in wie viele Gottesdienste sind wir schon gegangen und haben wir uns schon aufgemacht und haben so eine Erwartung in uns gehabt, heute wird's passieren, da wird mir jemand die Hände auflegen und dann wird. Aber ihr guckt mich alle so fromm an, als wenn ihr das noch nie gedacht hättet. Ja? Es gibt doch so diese Momente, wo du denkst, heute wird der Punkt sein, wo? Und dann hast du eine Erwartung an das, was passieren wird. Und du hast nicht nur eine Erwartung an das, was passieren wird, sondern auch an das, wie es passieren wird. Die größten Pferdefüße unseres Lebens und unseres christlichen Lebens liegen immer darin, dass wir Gott einmal in einer gewissen Art und Weise erlebt haben und dann Gott darauf festlegen, dass er das nächste Mal das wieder so macht. Ich stelle fest, Gott hat in meinem Leben in zwei Situationen noch nie gleich gehandelt. Weil er das immer tut, weil Gott mit seinem Handeln immer so kommt, dass er das auch mit dem Gehorsam an ihn in Verbindung setzt. Und der Elisa macht hier sehr klar und sehr deutlich, das Ganze hat nichts mit mir zu tun, sondern das ist zwischen dir und Gott. Und deine Erwartungen, die rauchen wir jetzt gerade mal in die Pfeife. Nämlich, wie das passieren soll. Und dann macht er eben auch klar, Gottes Wirken beruht auf Gnade und auf nichts anderes. Ja, und diese Knechte, die mit diesem Naaman unterwegs waren, die waren schon einen Schritt weiter. Die haben gesagt, hey, wenn der irgendwas Unmögliches von dir verlangt hätte, so den nächsten 8000er ohne Sauerstoffgerät, dann hätte er das versucht. Ja, so diese Unmöglichkeiten, du musst etwas leisten dafür, dass du es bekommst. Ja, da sind wir doch immer gerne wieder mit dabei. Da sind wir doch immer wieder ganz vorne und sagen, ja, wenn es irgendwie darum geht, für Gott etwas Großes zu tun und auch eine Gegenleistung dafür von Gott zu bekommen, Leute, das ist kapitalistisches Denken, das hat bei Gott überhaupt keinen Platz, weil Gott handelt in unserem Leben aus Gnade und aus nichts anderem. Amen. Und diese Knechte, die stehen und sagen, hey, wenn er irgendwas Großes verlangt hättest, dann würdest du es tun. Hey, nun geh doch mal in den Tümpel und tauch dich mal unter. Ja, die Flüsse in Damaskus sind sauberer. Nun nimm's mal in Kauf. Habt ihr mal den Jordan gesehen? Ehrlich gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich ihn gesehen habe. Also so die Herrlichkeit Gottes widerspiegelnd, hatte ich mir anders vorgestellt. Aber so viel zum Thema Vorstellung. So, und hier kommt jetzt der Punkt, Naaman muss runter zu diesem Fluss. Er muss seine Kleider ausziehen, das ist ein Akt der Demut. Und dann geht er runter in dieses Wasser, 7-mal untertauchen. Wahrscheinlich haben die Diener daneben gestanden. 1, 2. Und als er das 7. Mal hochkommt, ist er clean. Wow, so ist Gott. Er steht zu seinem Wort. Aber er erwartet auch den Glauben und den Gehorsam, letzten Endes genau diese Schritte zu gehen. Ja? Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen, mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, wie viel mehr dann, da er zu dir gesagt hat, wasche dich, so wirst du rein. Dieser Glaubenspunkt, ja, der fasziniert mich absolut. Und das darf uns einfach auch ein Bild dafür sein, wie Gott mit uns umgeht. Und es geht hier um Gehorsam und es geht um Demut. So, nachdem er reingeworden ist, geht dieser Mann her und fährt nicht seines Weges nach Hause und freut sich einfach, sondern er macht sich auf den Weg zurück zum Propheten. Und jetzt lesen wir in dieser Situation, können wir zu Hause alles nochmal nachlesen, können wir das nochmal verinnerlichen. Dann steht da, dass dieser Mann zu dem Propheten hineinging. Das heißt, er hat sich draußen nicht mehr abwimmeln lassen, sondern der hat gesagt, hey Leute, Gott hat mich geheilt. Er hat sich nicht mehr an der Tür von dem Diener abspeisen lassen, sondern ist direkt in sein Wohnzimmer marschiert. Ja? Und dann steht er da und dann sagt er zum Elisa, so, alles das, was ich hier an Geschenken mitgebracht habe, das lade ich jetzt hier bei dir ab. Das ist nichts anderes als der Versuch, doch wieder mit Gott einen Deal zu machen. Nichts anderes als der Versuch, ich lasse jetzt meine Geschenke da, dann habe ich ja mein Lob, meine Anerkennung und alles das dargebracht, was ich irgendwie nur darbringen kann. Und Elisa steht da und sagte, niente, nix. Nada, kein einzigen Cent, kein einziges Geschenk. Ich werde nichts von dir nehmen, denn Gnade ist immer kostenlos. Du kannst Gott nichts dafür geben, für das, was du von ihm empfängst. Denn alles das, was du ihm geben würdest, ist sowieso ohnehin schon ein Geschenk von ihm. Alles das, was du hast, ist sowieso schon Geschenk von ihm. Alles das, was du da bezahlen oder zurückgeben würdest, ist sowieso schon von ihm geschenkt. Also bitte, hier kommt Elisa hin und bringt das auf den Punkt und sagt, egal was du jetzt tun wirst, ich werde nichts nehmen, vergiss es, hak's ab. Du kannst Gott nichts dafür schenken, für das, was er in deinem Leben tut. Und jetzt mal für die, die auch unterwegs sind, Gott zu dienen, für das, wo Gott dich gebraucht, nimmst du bitte keine Geschenke, aus dem ganz einfachen Grunde, es ist das Wirken Gottes und nicht deins. Ups. Ja, aber ist doch schön, irgendwo auch mit in diesem Licht zu stehen und da drin gebraucht zu werden. Ja, aber bitte nimm keine Geschenke. Weil da versucht gerade jemand mit Gott oder mit dir einen Deal zu machen. Und das passt nicht. Zu keinem einzigen Zeitpunkt hat das jemals gepasst. Und das, was wir eben hier bei diesem Mann sehen können, ist, empfangene Gnade wirkt eben auch echte Dankbarkeit. Und das, was Elisa tut in seinem Verhalten, keine Geschenke zu nehmen, ist, dass er die Ehre Gottes über alles stellt und sagt, hey, wenn du hier irgendetwas tun willst, dann kannst du Gott dafür die Ehre geben, dass er dir das hat zuteil werden lassen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich werde dafür nichts nehmen. Er sagte, ich stehe damit vor meinem Gott und du stehst damit vor deinem Gott. Aber bitte, zwischen uns passiert hier gar nichts. Und das ist es, worum es auch immer wieder geht, in Gemeinde, in Kirche und so weiter. Leute, es geht nicht um Menschen, es geht immer um das, was mit Jesus passiert. Es geht nicht um das, was hier vorne passiert, an der Bühne oder an der Kanzel oder im Lobpreis oder wie auch immer. Es geht nicht um Menschen, es geht um Jesus. Es geht um Gott, es geht um das, was er tut. Und das, was wir hier tun wollen, ist, von ganzem Herzen Jesus anzubeten, weil er ist derjenige, der alles in seiner Hand hält. Seid ihr noch da? Nochmal dieser Vers. So wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, ich nehme nichts. Und dann sehen wir auch in dem Leben von Naaman, echte Dankbarkeit wirkt auch echte Anbetung. Und hier nochmal zwei Verse zum Abschluss. Jetzt weiß ich, sagt dieser Naaman, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Was für eine Erkenntnis. Das hat dem keiner beigebracht. Der hat kein Glaubensgrundkursseminar besucht. Der hat einfach Jesus erlebt oder der hat einfach Gott erlebt. Und er wusste ganz genau, es gibt nirgendwo einen Gott, der sonst fähig ist, dazu eine unheilbare Krankheit zu heilen. Es gibt keinen Gott außer diesem hier. Und dann bittet er, so viel Erde mitzunehmen, wie zwei Maultiere tragen können, weil er gesagt hat, ich will auf diesem Boden hier zu Hause anbeten. Und dann sagt er, ein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur dem Herrn. Und wisst ihr, das ist dasjenige, was mein Gebet ist für uns als Gemeinde und Gemeinden und als Standorte, nämlich dass Menschen den lebendigen Gott in unserer Mitte erleben und zu dieser Erkenntnis kommen, ich will nichts mehr anderes tun, als den Herrn alleine anbeten. Leute, es geht nicht darum, zu einer tollen Gemeinde zu gehören. Es geht nicht darum, tolle Gottesdienste zu gehören. Es geht nicht darum, um einen Lobpreis, wo man eine dicke Gänsehaut kriegt, weil das Lieblingslied wieder dabei war. Sondern es geht darum, Es geht darum, dem lebendigen Gott zu begegnen. Es geht darum, diesem Gott zu begegnen, der die Kraft und die Macht hat, dein Leben für immer zu verändern. Es geht um diesen übernatürlichen Gott, der sagt, ich habe einen Plan für dein Leben und ich möchte, dass etwas in deinem Leben geschieht, was du nie wieder leugnen kannst. Gott hat diese Dinge in meinem Leben gewirkt. Ich habe als Teenager Gott erlebt, in einer wunderbaren, übernatürlichen Situation. Und für den Rest meines Lebens kann ich diese Situation nie wieder leugnen, weil ich einfach weiß, dass Gott etwas Übernatürliches in meinem Leben getan hat, was größer war als alles das, was jemals Menschen an mir tun können. In der Sturm- und Drangphase, so zwischen 15 und 18, habe ich Gott versucht, aus meinem Leben rauszukriegen. Weil ich gedacht habe, so, jetzt mache ich das so, wie ich das will. Aber jedes Mal, wenn ich in der Erinnerung an diesen Punkt hingekommen bin, wo Gott in mein Leben eingegriffen hat, musste ich einfach eingestehen, es gibt einen Gott, an dem ich nicht vorbeikomme. Und ich wünsche dir und ich wünsche uns allen eine solche Begegnung mit Gott selbst. Und es geht nicht um Menschen. Es geht um ihn. Und dann geht es darum, dass Gott dafür alle Ehre bekommt. Es geht darum, dass ihm alle Ehre gegeben wird. Und das ist es, was eben Elisa auch von Anfang an hier geplant hat. Leute, es geht um ihn. Und wenn wir jetzt gleich so auch an das Ende dieses Gottesdienstes kommen, dann möchte ich gerne, dass wir mit diesem Gedanken hier rausgehen. Alle Ehre gehört unserem Herrn. Die Ehre für alles das, was er schon getan hat. Und die Ehre für alles das, was er noch tun wird. Und Tatsache ist, er hat einen guten Plan für dein Leben. Glaubst du das? Ich darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Und ich danke Gott dafür, dass wir ihn anbeten dürfen. Und dass wir ihn feiern dürfen für den, was er ist und für das, wie er ist. Habt ihr Lust, noch mal mit mir aufzustehen? Und lass uns noch mal unserem Herrn die Ehre geben. Und du darfst das einfach auch tun in deinem Herzen, indem dass du einfach Gott die Ehre gibst für das, wo er dir schon begegnet ist. Und wenn du sagst, Mensch, so eine Begegnung in meinem Leben, die steht eigentlich noch aus, dann darfst du dich heute Morgen danach ausstrecken und einfach wissen, er ist hier. Und wenn du ihn einlädst in dein Leben und sagst, okay, Gott, so in dieser Form habe ich dich in meinem Leben noch nicht erlebt, dann lad ihn mal ein und sag, Herr, du darfst in mein Leben hineinwirken. Ich bin davon überzeugt, dass Wunder vor dir liegen. Dass übernatürliche Dinge vor dir liegen, wo du erleben wirst, wie groß unser Gott ist. Halleluja.